Neu in der ARD-Audiothek.
Aus dem Kluge, dem etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache. Krise, aus Lateinisch Krisis. Dieses aus Griechisch Krisis. Eigentlich Scheidung, Entscheidung. Zunächst ein Fachwort der Medizin, das den entscheidenden Punkt einer Krankheit bezeichnete. Dann Verallgemeinerung.
Die Unterstützung für einen Austritt aus der EU war vor allem in England deutlich größer als erwartet.
Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Bei all den Kriegen, Krisen, dann noch Klimawandel. Wer profitiert vielleicht auch von der Unsicherheit und der Ungewissheit, die dadurch entsteht?
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
Deutschland ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 6. Rechtsruck.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen, Autor, Moderator und Nachrichtensprecher beim NDR. In diesem Podcast haben wir uns schon in den vergangenen 5 Folgen mit Krisen wie zum Beispiel der Corona-Pandemie beschäftigt. Es ging auch um den Zusammenbruch der Finanzmärkte oder die Flucht von Menschen aus Kriegsgebieten oder Armut. Und in dieser Folge geht es um den Rechtsruck in der Politik. Der ist in immer mehr Ländern zu spüren, einige davon auch in der EU. Ich habe für diese Folge einen Menschen getroffen, der sehr genau weiß, was Rassismus bedeutet. Dazu später mehr. Und ich habe mit einem Experten für Rechtsextremismus gesprochen, dem Journalisten und Sachbuchautor Andreas Speit. Er schreibt unter anderem bei der Zeitung Taz die Kolumne »Der rechte Rand«.
Die Geschichte belegt es leider. Krisen sind immer Hochzeiten für extreme Positionen und erst recht für Rechtsextreme in Deutschland. Und da hat man meistens immer ein doppeltes Spiel. Einerseits mahnen sie diese Krise dann an und gleichzeitig lassen sie diese Krise auch verbal immer eskalieren.
Und das gilt nicht nur für Deutschland. Das hat schon der Sozialwissenschaftler Leo Löwenthal in den 1940er Jahren herausgefunden. Löwenthal musste nach der Machtübernahme der Nazis ins Exil in die USA gehen. Und dort hat er Veröffentlichungen und Reden von rechten Agitatoren untersucht.
Es ist jemand aus der Mitte der Gesellschaft, meistens auch aus dem Establishment, der sich aufspielt als jemand, der für die einfachen Leute da ist, der für die einfachen Menschen sozusagen die Sorgen und Ängste aufgreift und vermeintliche Lösungen hat. Und das kann man auf die AfD übertragen. Die AfD macht dasselbe. Und das merkt man ja dann beispielsweise auch bei den Kandidaten. Wenn man sich den Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl anschaut, dann ist es ganz offensichtlich, dass er ein großes, starkes Deutschland will mit einer homogenen, geschlossenen Gemeinschaft. Das ist schon sehr nah dran, ein Erfolg. Gemeinschaft und einem Großdeutschland.
Im Juli 2023 nominiert die AfD Maximilian Krah aus Sachsen als Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024.
Mittlerweile haben wir auch in Sachsen an den Sonder- und Hauptschulen über 50% Migranten. Es wird nicht mehr unterrichtet und die Kinder haben Angst vor den Pausen.
Die AfD hat es tatsächlich anfänglich geschafft, sich so als eine rechtspopulistisch-EU-kritische Partei zu inszenieren. Und ich sage hier bewusst zu inszenieren, weil das Personal, was heute diese Partei bestimmt, war auch in der Gründungsphase schon dabei. Also die Rechtsextremen, die heute auffallen, waren damals schon präsent.
Gesichert rechtsextremistisch. So haben die Verfassungsschutzämter die Landesverbände in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eingestuft.
Diese Partei ist im Wesenskern eine völkisch-nationalistische Partei und das ist ein Merkmal einer rechtsextremen Partei.
Die im Juni 2023 in den Umfragen deutlich zulegt.
Die AfD erreicht im Deutschlandtrend 18%, also auf die von Infratest DIMAP gestellte Sonntagsfrage, wen würden Sie wählen, wenn?
Ich frage mich, ob dieses Wählerpotenzial auch damit zu tun hat, dass die AfD tiefsitzende Ressentiments an die Oberfläche holt. Und ob es da vielleicht auch bei mir Unerfreuliches zu entdecken gibt. Deswegen habe ich mich mit einem Kollegen getroffen, der früher wie ich die Radionachrichten im NDR gesprochen hat. Jetzt ist Michael Pawelitz Tagesschau-Moderator und außerdem entwickelt er Social-Media-Formate für den NDR. In ein rechtes Weltbild passt er nicht. Wegen seiner Hautfarbe. Er bezeichnet sich selbst als POC, Person of Color.
Ich bin groß geworden in einer absolut weißen Umgebung Und da wird ja so getan, als sei nichts. Als sei ich einer von allen. Und dass mich manche Menschen anders angucken, dass sie mich schief angucken, dass ich in irgendeiner Schublade stecke, schon als Kind. Das habe ich schon auch mitbekommen.
Ich habe mich im Sommer 2023 mit Michael in einem Café in der Hamburger Hafencity verabredet. Wir sitzen da unter einem Sonnenschirm, der im Wind knarrt. Und wir sitzen vor einem historischen Panorama. Denn gegenüber, am Petersen-Kai, haben Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Schiffe festgemacht, die in die deutschen Kolonien in Afrika fuhren.
Ist es okay, nicht Weiße darauf hinzuweisen, dass sie wie berühmte Personen aussehen, die den gleichen ethnischen Background haben?
Du siehst aus wie Michael Jordan. Grundsätzlich, ich würde als erstes sagen, ja. Mhm. Denn es kann ja sein, dass jemand so aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage darauf abzielt, es werden alle gleich gemacht.
Michael hat etwa ein Dutzend Fragen mitgebracht, die ihm einzig wegen seiner Hautfarbe oft gestellt werden. Dahinter verbergen sich Vorurteile. Das ist so ein kleines Quiz, bei dem ich herausfinden möchte, ob ich diese Vorurteile auch habe. Vor allem aber entwickeln sich aus Michaels Fragen Gespräche und Erzählungen.
Jetzt stell dir mal vor, du bist in deren Position und hörst also fünfmal am Tag, du siehst aus wie Michael Jordan.
Fühlst du dich eben als gleichgemacht, nicht als Individuum gesehen.
Genau, reduziert
ja.
Auf etwas. Das ist das, was das mit einem macht.
Aber es ist ja sogar dann von Weißen, die das sagen, sogar möglicherweise sogar nett gemeint.
Ja, absolut. Aber auch da...
Gemeint, also...
Genau, auch da gilt ja dieses Prinzip, dass das, was man eigentlich meint, nichts mit dem zu tun hat, was es am Ende auslöst. Ich erinnere mich da an eine Szene mit einem Vorgesetzten, der zu mir sagte, eigentlich müsstest du putzen. Und dann im selben Atemzug dann gleich, aber es ist nur ein Witz, war nur ein Witz.
Okay.
Michael hat dann ganz trocken geantwortet, ich fand's nicht witzig.
Und ich glaube, er hat nur laut gedacht. Das war wirklich nicht böse gemeint, denn der fand mich ganz sympathisch, ich ihn auch. Ich begreife, wenn sowas passiert, diese Menschen auch nicht als Rassisten, weil ich Rassismus nicht an Personen festmache. Das sind für mich Narrative, die so oft gehört wurden und wiedererzählt wurden, dass sie sich am Ende wiederfinden in Strukturen, die so gebaut sind, dass sie diesem Narrativ entsprechen.
Bei dem Quiz kommt am Ende heraus, dass ich keine Stereotype wiedergebe, meint Michael.
Du tappst gar nicht in die Fallen, die man dir stellt.
Ich muss aber zugeben, das liegt daran, dass ich schon lange vor der Arbeit an diesem Podcast ab und zu etwas über Alltagsrassismus gelesen habe. Intuitiv wusste ich bei fast jeder Frage, die Michael mir gestellt hat, was wohl die Standardantwort von einem Weißen wie mir gewesen wäre. Und vielleicht hätte ich die für Schwarze wenig schmeichelhaften Aussagen vor ein paar Jahren auch selbst noch für richtig gehalten. Aber wie kommt es, dass die rechten und rechtsextremen Bewegungen und Parteien all diese tiefliegenden Vorurteile mobilisieren können? Der Journalist und Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit sieht als tiefere Ursache die neoliberale Globalisierung. Damit ist im Wesentlichen gemeint, dass staatliche Regulierungen und Beschränkungen der Wirtschaft seit den 1970er Jahren abgebaut worden seien. Und neoliberale Globalisierung, das ist eigentlich ein Kampfbegriff der Linken, kann man sagen. Aber Speit meint, dass vor den Folgen dieser Entwicklung nicht nur Linke gewarnt hätten.
Ralf Dahrendorf beispielsweise, ein Soziologe eher der FDP nahestehend, hat schon sehr früh gewarnt, dass eigentlich Globalisierung, wenn sie nicht eingefangen wird, alleine gelöst wird durch neoliberale Wirtschaftskonzepte, eigentlich zu mehr Nationalismus führen könnte. Und ich befürchte, dass diese Mahnung nicht falsch ist, sondern dass tatsächlich wir erleben, dass in den Krisen Menschen Halt und Sicherheit suchen, völlig zu Recht, aber leider dann bei autoritären Lösungen und nicht erkennen in dem Moment, dass sie eigentlich ihren Untergang wählen.
So wie ich die AfD wahrnehme, ist das, glaube ich, eine Partei, die hauptsächlich reagiert, nicht wirklich eigene Visionen hat, Ziele umsetzt. Es ist wirklich so ein Auffangbecken der Unzufriedenen.
Nach unserem Treffen im Café habe ich mich mit Michael noch auf der gegenüberliegenden Seite des Hafenbeckens auf so eine breite Holztreppe gesetzt. Im Hintergrund lärmt es von den zahlreichen Baustellen des neu entstehenden Stadtviertels der Hafencity.
Das kann heute die Debatte um Geflüchtete sein. Morgen ist es irgendein anderes Thema, was einfach genutzt wird.
Die AfD verändere sich daher ständig. Ein Aufstieg sei das eher nicht, findet Michael. In seinem Umfeld jedenfalls gäbe es nicht mehr Menschen mit rassistischer Grundhaltung als früher. Es seien nur neue Kanäle für die Ressentiments entstanden.
Heute wird es geäußert oder kann es laut geäußert werden. Und ich denke, das ist auch kein Geheimnis. Das ist eine Folge von Social Media.
Was für Michael als Schwarzen oder POC, Person of Color, wie er sich selbst bezeichnet, auch eine positive Kehrseite hat.
Für mich zum Beispiel ist es ganz neu gewesen, dass ich Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich, die in einer ähnlichen Position sind wie ich, dass ich mich mit denen austauschen kann, dass ich diese Bubble wahrnehme und sehe, wie groß die ist. Da wird dann ja interagiert, das heißt, es entsteht eine Resonanz, es entsteht eine Schwingung, es entsteht mehr.
Die Entwicklung der Bundesrepublik hat auch gerade gezeigt, dass wenn Menschen mit unterschiedlicher Religiosität, mit unterschiedlicher sexueller Orientierung oder migrantischen Hintergrund zusammenleben, dass eigentlich durch das Zusammenleben mehr passiert, als man so denkt. Man lernt sich kennen, man lernt sich schätzen, man ist vielleicht auch genervt, aber man arrangiert sich. Und ich glaube auch, dass die AfD so laut ist, liegt einfach daran, dass sie in den letzten Jahren auch feststellen mussten, als gesamte rechte Szene, dass sie eigentlich gerade so in diesem vorpolitischen Raum enorm viel Terrain verloren haben.
Das, was Andreas Speit hier sagt, will er allerdings nicht als Beruhigung verstanden wissen. Denn die steigende Zustimmung für die AfD zeigt, dass, wenn man so will, der Kulturkampf, den die Partei ausgerufen hat, bei vielen verfängt. Und entscheidend, sagt Speit, sei jetzt, wie sich die gemäßigten Mitte-Rechts-Parteien, wie zum Beispiel die CDU, verhalten.
Wenn sich das konservative Milieu radikalisiert, dann besteht tatsächlich eine Gefahr für die innere Struktur solcher Demokratien. Und das ist, glaube ich, auch eine der Negativlehren, die man aus den USA, aus der konservativen Partei, hoffentlich hier in der Union lernen muss. Dass jede Debatte über die Frage, ist die AfD vielleicht ein Koalitionspartner auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, tatsächlich eine Tendenz der Normalisierung des Rechtsextremismus und der Enthemmung von rechtsextremen Positionen ist.
In der CDU gilt weiterhin ein Parteitagsbeschluss von 2018. Koalitionen sowohl mit der Linken als auch der AfD kommen für die Partei nicht in Frage.
Die Protagonisten waren, auch für Benjamin Netanyahu oder Viktor Orban, das waren erstmal konservative, populistische Politiker. Und ich glaube, auch in Deutschland haben wir konservative, populistische Politiker. Und wenn die anfangen, zusammen mit Extremisten sich Gedanken darüber zu machen, mehr Geltung zu bekommen, dann kann es wirklich gefährlich werden, glaube ich.
2 Monate nach unserem ersten Interview meldet sich mein ehemaliger Kollege, der Tagesschau-Moderator Michael Pawelitz, wieder bei mir. Wir treffen uns auf einem Grünstreifen am Ufer eines Kanals in Hamburg. Und was zwischen diesen beiden Treffen passiert ist, ist, dass die AfD eine Landratswahl im thüringischen Sonneberg gewonnen hat. Zum ersten Mal.
Mich hat immer beruhigt, dass sie noch keine wirklichen Ämter haben und keine wirklichen Einflussmöglichkeiten. Mich hat das umso mehr beunruhigt, als ich das eben mitbekommen habe, dass sich da was zu ändern scheint.
Denn auf kommunaler Ebene, darauf weist Michael hin, wird über Regeln und Vorhaben entschieden, die direkt Einfluss auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger haben. Und er stellt sich jetzt Fragen. Was ist, wenn die AfD als nächstes eine Landtagswahl gewinnen sollte? In Thüringen zum Beispiel. Der dortige rechtsextreme AfD-Chef Björn Höcke hat 2023 im Sommerinterview mit dem MDR schon mal eine Duftmarke gesetzt.
Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise.
Zum Beispiel müsse Schluss sein mit der Inklusion von behinderten Kindern und Jugendlichen in Regelschulen. Es geht also gegen Minderheiten. Macht das Michael als Schwarzen, als Person of Color Angst?
Ich denke schon manchmal darüber nach, was wäre wenn. Glaube aber, es ist noch genug Zeit für diesen Ernstfall zu planen. Also aus einem schlichten und ergreifenden Grund. Wir haben 30% Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund im Land. Das sind 50% der Kinder in diesem Land. Die kann man nicht alle in ein Lager stecken oder irgendwo ausschließen. Das ist das halbe Land in der Zukunft.
In Lager stecken vielleicht nicht, aber aus Deutschland vertreiben? Es gibt in der rechten Szene Gedankenspiele, Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte nach Nordafrika zu deportieren. Und das soll dann nicht nur für Geflüchtete gelten, sondern auch für solche, die einen deutschen Pass haben. Im November 2023 hat der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner diese grundgesetzwidrige Idee in einem Hotel in Potsdam vorgestellt. Und zugehört haben ihm unter anderem führende AfD-Politiker wie der damalige persönliche Referent der Parteichefin und sogar Mitglieder der CDU. Aufgedeckt hat dieses Treffen das Recherchenetzwerk Korrektiv. Danach gab es in vielen deutschen Städten große Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern. Und das deutet auch darauf hin, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland diese rechten Ressentiments nicht toleriert. Darauf weist auch Andreas Speit hin und er fügt noch an, dass ihm deswegen eines ganz wichtig ist.
Eigentlich ist die alltägliche Auseinandersetzung gegen die einzelnen rechten Ressentiments die große Herausforderung, dass man selber den Mut hat und auch das Wissen hat zu sagen, Moment mal, dieser Spruch, der da gerade gefallen ist, auch wenn er im Familienkreis ist, auch wenn er im Sportverein ist oder im Fitnesscenter ist, das möchte ich so nicht stehen lassen. Und dann sollte man sich nichts vormachen, das ist nicht leicht. Und je privater es wird, desto schwieriger wird es.
Ja, es ist schwer. Und auch ich empfinde es manchmal als herausfordernd, mich durch diese Zeit voller Krisen durchzunavigieren. Zum Beispiel muss ich als Nachrichtensprecher beim NDR die Gräueltaten der islamistischen Hamas verkünden, die sich ja gegen ganz normale israelische Bürgerinnen und Bürger gerichtet haben. Und dann, ein paar Wochen später, direkt vor meinen Nachrichten, läuft ein Stück, in dem eine palästinensische Geflüchtete erzählt, dass die Bomben und die Artillerie der israelischen Armee ganze Stadtviertel im Gazastreifen in Schutt und Asche verwandelt haben. Kann ich meinen Kindern, 11 und 14 Jahre alt, in einer solchen Welt noch irgendwie Hoffnung für die Zukunft machen? Und dann muss ich wieder an mein Interview mit Josef Vogel denken.
Also zunächst mal muss man wahrscheinlich feststellen, dass wir heute schon in einem außerordentlichen Maße überempfindlich sind. Denken Sie an andere sogenannten Krisenzeiten, Weimarer Republik beispielsweise, wo die Leute, denke ich, in einer ganz anderen Weise gebeutelt wurden von politischen Krisen, von Inflation, von Wirtschaftskrisen, von Auseinandersetzungen auf der Straße etc. Also insofern lohnt sich zuweilen, bestimmte Zumutungen dieser Art auch zu relativieren.
Zumal ich mir in ziemlich privilegierter Situation Sorgen machen kann. Mit Mittelschichtseinkommen in Deutschland, in einem gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil. An der Welt zu verzweifeln, das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Zugleich aber haben wir es uns heutzutage angewöhnt, alle möglichen unbequemen Probleme eben mit dem Begriff Krise zu belegen. Die Auswahl, die ich für diesen Podcast getroffen habe, ist da ganz gewiss nicht erschöpfend. Aber schon bei den Krisen, um die es hier ging, hat sich gezeigt, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. So hat ja in Deutschland niemand den Krieg in der Ukraine mit dem Leben bezahlen müssen, aber im Portemonnaie haben es die meisten dann doch gemerkt, weil durch den Krieg die Energiepreise explodiert sind. Dies nur als ein Beispiel für die multiplen Krisenverwicklungen der Gegenwart. Im Vergleich zur Vergangenheit kommt aber noch etwas anderes hinzu.
Dass wir noch in einer viel hysterischeren Medienkultur leben, die Krisen permanent auch als Nachrichtenereignisse produzieren. Das heißt also, keine Krise ohne Beobachter und keine Krise ohne Nachrichtenüberzug, wenn man so will.
Die Medien treiben Krisen auch an. Das ist eine Sichtweise, die der Gründer des Voker-Instituts für digitale Resilienz, Stefan Weichert, ablehnt. Und zwar entschieden. Zumindest, wenn es um Qualitätsmedien geht. Also eben nicht um irgendwelche Boulevardzeitungen oder x-beliebige Social-Media-Kanäle. Er sagt allerdings auch,
das, was sie machen müssen, ist, dass wir sozusagen den Nutzenden auch eine Möglichkeit geben sollten, zu erklären, wie sie denn mit der Krisenberichterstattung in den Medien umgehen. Da müssen wir aufklären, da müssen wir als Medienvertreterin eben auch sagen, das Geschehen ist jetzt schlimm, aber lasst uns auch drüber reden, wie wir das verarbeiten können.
Ich habe überlegt, welches Angebot ich machen könnte.
Und da gibt es eben in letzter Konsequenz drei verschiedene Optionen, die alle sichtbar sind.
Diese zugespitzt formulierte Analyse von Josef Vogel, die haben wir schon früher im Podcast gehört. Und danach wäre eine Reaktion schlicht Leugnung, dass es ein Problem überhaupt gibt. Die zweite, Appell an die Politik, löst die Probleme für uns. Und schließlich selbst aktiv werden. Einfach mal anfangen.
Ich habe viel ehrenamtlich übersetzt. Ich war mit Mitarbeitern aus dem Sozialamt oder aus dem Jobcenter unterwegs, die mit den Leuten alles klären sollten.
So wie Vera Dumke vom ukrainischen Haus in Dresden, einem Begegnungszentrum für Kriegsflüchtlinge. Darüber habe ich in Folge 2 berichtet. Vera, die ukrainische Wurzeln hat, konnte nicht still sitzen bleiben, als der Angriffskrieg Russlands losging. Anfangs, das hat sie im Podcast auch schon erzählt, hat es ihr gut getan, den Geflüchteten zu helfen.
Ich habe aber ganz schnell bemerkt, ich bin so sensibel, ich nehme so persönlich alle Geschichte an.
Deswegen habe sie auch immer mal Abstand von ihrem ehrenamtlichen Engagement gebraucht. Wer anderen hilft, muss eben sehr gut auf sich aufpassen, die eigenen Kräfte einteilen, um gesund zu bleiben. Selbst aktiv werden. Das kann auch ein erster kleiner Schritt sein, aus dem viel mehr werden kann. So wie bei Frank. Den habe ich für diesen Podcast im Herbst 2023 besucht. Frank arbeitet in der Kulturbranche in Hamburg. Die Wochenenden verbringen seine Frau und er in einem kleinen Holzhaus im Kreis Uelzen in Niedersachsen. Dort haben sie sich ein paar Monate vor unserem Treffen 2 Solarpaneele angeschafft. Das ist ein sogenanntes Gartenkraftwerk. 800 Euro hat das gekostet. Franks Motivation?
Hauptsache, man kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also das stand für mich schon im Vordergrund, was da jetzt, also ob ich die jemals diese 800 Euro irgendwie einsparen kann, ist mir wirklich völlig egal.
Natürlich kann man zu Recht einwenden, dass sich längst nicht alle ein Wochenendhäuschen leisten können. Und auch nicht alle haben eben mal so 800 Euro übrig, um sich an Solarstrom auszuprobieren. Vielleicht denken auch manche, dass das ja kein allzu großer persönlicher Einsatz für den Klimaschutz ist und nicht viel bringt. Oder man hat eine Haltung wie Frank.
Man kann natürlich immer selber was tun und man soll das auch tun. Also zu sagen, das bisschen, was ich tun kann, das bringt nichts, da wäre, glaube ich, in der Menschheit kein Fortschritt passiert.
Die großen Krisen der Gegenwart lassen sich von Einzelnen und vor allem alleine natürlich nicht lösen. Aber jeder und jeder kann das eigene Verhalten, die eigenen Entscheidungen überdenken und ändern. Klar, das geht nur, soweit das im Alltag mit all seinen Zwängen und Grenzen eben möglich ist. Aber wir können es schaffen, einen Anfang zu setzen. Vielleicht sogar ein Vorbild zu sein. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch mal besser wird.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Folge 6. Rechtsruck. Es sprachen Lisa Hagmeister, Beate Rüsopp und der Autor. Technische Realisation Manuel Gluschewski, Sven Kohlwage und Philipp Neumann. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. RD.